ARD.
Herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir suchen immer für euch die skurrilsten und absurdesten und lustigsten und traurigsten und schönsten und emotionalsten Sachen aus der Welt der Wissenschaft für euch zusammen, die aktuell so passiert sind. Heute ist aber eine ganz besondere Folge, denn ich bin Sina Kürz, ich bin nicht alleine. Ich habe aber nicht meine üblichen Begleitungen hier, sondern wir haben heute einen ganz tollen Gast. Ich habe die große Ehre, einen der größten deutschen Wissenschaftsjournalisten hier begrüßen zu dürfen, nämlich Dirk Steffens. Hallo Dirk.
Jetzt kann ich ja gar nicht mehr sprechen nach so einer Ankündigung.
Du willst schon gehen, ne?
Du hast die Latte jetzt natürlich so hochgelegt, dass ich in diesem Gespräch nur drunter durchlaufen kann. Vielen Dank dafür.
Aber du, also nein, du hast die Latte schon total hochgelegt, weil wenn man mal schaut, was du alles gemacht hast, du warst ja mal, also von Terra X und so kenne ich dich zum Beispiel, Faszination Erde, du hast irgendwie so viel Dokus gemacht und du warst gefühlt in jedem einzelnen Winkel der Erde und hast einfach die beneidenswertesten Aufnahmen, wo man dich mit Koalas kuscheln sieht oder du irgendwelche Schweine streichelst oder du in Kuba mit irgendwelchen Krokodilen vor der Kamera stehst. Also du warst ja wirklich überall, was irgendwie mit Naturdoku zu tun hat. Das ist einfach, deswegen würde ich sagen, du hast die Latte ganz so selber so hochgesetzt durch die Sachen, die du alles schon gemacht hast. Hast du eigentlich so eine Landkarte in deinem Wohnzimmer, wo man, also so eine Weltkarte, wo man immer so freirubbelt, in welchem Land man schon war?
Nee, das weiß ich, das fände ich auch langweilig und darum geht es ja auch nicht. Also ich fahre ja nicht in irgendein Land, nur um das Land auf einer Liste abhaken zu können. Also eben Listen abhaken, finde ich, ist eine stumpfe, langweilige Tätigkeit. Wir fahren ja immer irgendwo hin, wenn wir meinen, dort gibt es eine besonders spannende Geschichte zu entdecken. Und wenn das bedeutet, dass ich dann zum 23. Mal nach Südafrika fahre, dann fahre ich halt da zum 23. Mal hin und nicht nur aus Prinzip in irgendein Land, wo ich noch nicht war. Das, nö.
Nein, das wollte ich dir damit ja auch gar nicht unterstellen, aber es ist einfach ein ganz toller Job, den du einfach machst, weil, wie du es gerade sagst, es ist nicht nur, dass du überall unterwegs bist, sondern dass du auch einfach die spannendsten Geschichten, wie du sagst, und Infos dann einmal zu uns über den Bildschirm rüberträgst und du machst das einfach ganz großartig.
Weil ja auch das immer wieder so überraschend anders ist, wenn man etwas in einem Buch liest oder in einem Fachartikel und dann fährst du dahin. Und dann ist ein Gletscher nicht nur eine schmelzende Masse, sondern dann stehst du plötzlich unter dem Gletscher und du hörst, wie der sich bewegt, du hörst, wie der arbeitet, du siehst das Eis abbrechen, du siehst die abgeschliffenen Felswände, wie groß der mal war. Also sobald wissenschaftliche Fakten fühlbar werden, finde ich, werden sie auch viel besser vermittelbar. Das ist ja die Idee. Hinfahren, schmecken, fühlen, anfassen, auch mal wehtun. Dann kann man über Dinge ganz anders reden, als immer nur so theoretisch.
Ja, und da hast du schon ein super Beispiel gebracht, warum du so lange schon in diesem Metier unterwegs bist, weil du es einfach auch sehr, sehr schön rüberbringst. Aber genug geschwärmt. Was du noch machst, ist ein Podcast, Kettenreaktion, der ist relativ neu. Der ist für Geo, richtig?
Ja, das ist ein Geo-Podcast, richtig.
Wo du so naheliegende Fragestellungen hast, wie ist die Bratwurst schuld an der Flut im Ahrtal? Das sind die Fragen, auf die man kommt. Warum heißt es Kettenreaktion? Naja, erzähl mal.
Weil, also erstmal ist der Grundgedanke, dass ja tatsächlich, und das ist jetzt keine Glückskeks-Plattitüde, sondern eine Wahrheit, in der Natur hängt ja am Ende wirklich alles mit allem zusammen. Das ist eine naturwissenschaftliche Wahrheit und manchmal reicht der menschliche Verstand aus, um so einer Wirkkette wirklich nachzugehen. Und das mit der Bratwurst und der Ahrtalflut in 25 Sekunden kann man sagen, eine konventionelle Bratwurst kommt aus der Massentierhaltung, dort wird Soja verfüttert, das stammt überwiegend aus Brasilien, dafür wird Regenwald abgeholzt, holst du Regenwald ab, schaltest du einen der wichtigsten Klimastabilisatoren auf diesem Planeten aus, das führt zu Wetterkapriolen auf dem ganzen Planeten und das erhöht sowas wie die Ahrtalflut in Deutschland. Das heißt, meine Bratwurst ist tatsächlich mit der Ahrtalflut verbunden. Ich sage damit nicht, wenn ich meine Wurst grille, bin ich schuld an der Ahrtalflut. So simpel ist es nicht. Aber die Dinge haben doch etwas miteinander zu tun. Und diese Art von Kettenreaktion, wie das Verhalten von dir und von mir und von jedem einzelnen Menschen auf der Welt Auswirkungen auf der ganzen Welt hat, mal kleine, mal große, mal direkt, mal indirekt, das ist die Idee, Kettenreaktion.
Also es ist wirklich so ein Zusammenhang. Und ich finde solche Fragestellungen halt sehr, sehr gut gewählt, weil sie einfach neugierig machen und sie im Endeffekt dann einfach diese Komplexität von diesen Themen einfach mal aufzeigen.
Genau, und das ist ja das große Problem unserer Zeit, dass da ein paar Leute draußen rumrennen, die auf sehr komplexe Fragestellungen sehr einfache Antworten geben. Ja. Und solche Antworten sind in der Regel falsch. Ja. Also es gibt auf komplexe Probleme fast nie eine ganz einfache Antwort, eine ganz einfache Lösung. Und da müssen wir irgendwie ein bisschen dagegen halten. Also wer den Klimawandel mit ganz simplen Parolen versucht, irgendwie wegzumachen, entweder ist gar nicht menschengemacht, hat es schon immer gegeben, vegan rettet die Welt. Also mit solchen einfachen Antworten kommen wir wirklich nicht weiter.
Ja, das ist ja der Punkt. Und das ist auch immer, also das haben wir hier beim Podcast auch ganz oft oder in jedem Bereich, wo es irgendwie um Wissenschaftsjournalismus geht, dass man nicht immer nur so eine einzelne kurze Antwort geben kann, sondern man meistens ein bisschen weiter ausholen muss, damit man wenigstens eine vollständige Antwort gibt. Also
und auf der anderen Seite hast du immer das Problem, die Dinge sollen verständlich bleiben.
Ja, genau.
Ich glaube, es ist von Albert Einstein, gibt es diesen schönen Satz, man muss alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Und der zweite Satz ist natürlich der entscheidende.
Ja, das ist sehr schön. Bratwurst, und du hast ein Buch geschrieben, dann bin ich auch fertig mit deinem aktuellen Lebenslauf. Ein Buch, das heißt Eat It, und wir waren ja gerade schon beim Thema Essen, da geht's auch wieder um so eine Art, ja, kann man das dann auch Kettenreaktion nennen? Oder zumindest wie irgendwie Dinge, wo man erstmal keinen Zusammenhang sieht, doch irgendwie zusammenhängen? Geht's darum?
Ja, natürlich sind das am Ende alles Kettenreaktionen. Die findet man ja überall, wenn man hinguckt. Aber worum es eigentlich geht, ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Thema Ökologie als Wissenschaftsjournalist auf der ganzen Welt. Also eine wirklich lange Zeit. Und die Diskussionen über Umweltschutzmaßnahmen, ob wir nun über was sollen wir essen, sollen wir Auto fahren, welche Autos, Windräder, ja, nein, Photovoltaik, Wasserstoff, also ich muss ja gar nicht weiter aufzählen. Wir streiten sehr, sehr, sehr viel über Themen, die mit Nachhaltigkeit verbunden sind. Das führt auch bei ganz vielen Menschen, mich eingeschlossen übrigens, zu Frust. Weil man so ein Gefühl hat, es geht ja nur noch um Verbote, um Verzicht, um schlechte Laune, dies soll ich nicht, jenes soll ich nicht. Und sowas führt dann oft zu einer sozialen Reaktanz. Also Menschen haben keinen Bock mehr auf das Thema und folgen nicht mehr deren Argumentation, sondern machen einfach zu und sagen, ihr könnt mich mal, ich grill weiter meine Wurst, ich fahre weiter wie meinen großen SUV mit Benzinmotor.
Ja, ist so eine Überforderung.
Und um das zu vermeiden. Ne? Genau, und die ist nachvollziehbar, ich spüre die selbst. Also das sage ich nicht von oben herab, sondern mir geht es ganz genauso. Ich bin auch überfordert von diesem ständigen Weltuntergangsgerede. Und so war mal die Idee, dass wir überlegen, was ist denn eigentlich wirklich das größte Ökoproblem von allen? Dahinter steckt der Gedanke, wenn man das größte Problem zuerst löst, gewinnt man vielleicht so viel Zeit, dass man bei den anderen Problemen mit Augenmaß ein bisschen entspannter an die Sache rangehen kann. Und tatsächlich, und ich muss zugeben, zu meiner Schande eigentlich, also mir ist völlig rätselhaft, warum mir das nicht früher aufgefallen ist, das größte Ökoproblem sind nicht Kohlekraftwerke, nicht Autos, nicht Handys, nicht Urlaubsflüge, nicht die ganzen Dinge, über die wir hier diskutieren, sondern Essen. Und beim Essen nicht so sehr die Frage, was du isst, die ist natürlich auch wichtig, aber nicht unbedingt die entscheidende. Ob du Wurst oder Veggie bist, ist eher eine persönliche Entscheidung. Was wichtig ist, ist, wie wird dein Essen hergestellt und auch wo? Und dieser Spur sind wir nachgegangen und haben festgestellt, ja, genau das ist das größte Ökoproblem der Welt. Die gute Nachricht, wir haben eine Lösung mehr als Probleme und können die Sache wirklich in den Griff kriegen und zwar viel schneller, als man jetzt eine Energieversorgung umstellen könnte oder ein komplettes Mobilitätskonzept eines Landes, kann man an diesem Nahrungsproduktionshebel drehen, weil diese Branche einfach viel schneller reagieren kann. Und das ist eine gute Nachricht, da können wir in Sachen Weltrettung schnell viel erreichen.
Also ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn ich solche Bücher lese oder solche Artikel sehe und auch für mich dann merke, da ist ein Ansatz, den kann ich in meinen Alltag übertragen, dann geht der Frust auch so ein bisschen weg. Also das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, dass das bei dir im Buch auch angeboten wird? Gibt es da auch ein paar?
Ja, und was du sagst, ist ein extrem wichtiger Gedanke. Ich halte ja seit vielen Jahren auch Vorträge. Also ich ziehe durchs Land und erzähle was so über die Ökologie und über Wissenschaftsthemen. Und nachher, das sind ja oft hunderte Leute, die dann da sind, dann trifft man sich im Foyer von der Sporthalle oder wo immer das gerade stattfindet. Und dann erzählen mir die Menschen, was sie so bedrückt oder was sie so frustet. Und das, was du gerade gesagt hast, ist genau dieses Gefühl. Man hat so viele von uns empfinden, was soll ich denn daran ändern? China baut irgendwie jede zweite Woche ein neues Kohlekraftwerk und ich soll hier eine Energiesparlampe einrennen. Na, hackt es bei euch oder was? Das ist das Gefühl, das sehr verbreitet ist. Und dieses Gefühl kann ich sehr gut nachvollziehen. Und deshalb ist es wichtig, hin und wieder mal auch eine Argumentation anzubieten, die sagt, nein, du bist nicht machtlos. Natürlich kannst du nicht allein die Welt retten. Und wenn du jetzt irgendwie auf Fleisch verzichtest oder nur noch mit dem Lastenfahrrad fährst, dann ist davon die Erde natürlich auch nicht gerettet. Aber du bist eben auch nicht machtlos. Und im guten Sinne ist ein blödes Wort, aber sich selbst zu ermächtigen, auch wieder dieses positive Gefühl zu haben, hey, ich kann tatsächlich einen Unterschied machen. Das ist wichtig. Denn wenn man pessimistisch ist und wenn man glaubt, dass man nichts ändern kann, dann gibt es ja auch keinen Grund mehr, irgendwas zu verändern. Und das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Also ja, Optimismus ist die einzige Möglichkeit.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Zusammenfassung dazu. Und ich finde es auch ganz spannend, wenn wir nochmal zu komplexen Zusammenhängen kommen. Das passt irgendwie auch sehr gut zu einem Thema, was ich diese Woche gehört habe. Da geht es nämlich um Regenwürmer. Ich weiß nicht, ob du in irgendeiner Terra-X-Doku auch schon mal
selbstverständlich.
Natürlich. Es ist alles.
Mein zweiter Name ist Regenwurm. Ich bin ein großer Fan.
Dirk Regenwurm Steffens heute zu Gast bei Fakt ab. Sehr gut. Also Regenwürmer, ich bin persönlich ein großer Insektenfan. So. Regenwürmer sind keine Insekten, ne? Aber alles, was da irgendwie so kriecht, finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich finde es immer schade, weil all diese Viecher haben ja irgendwie keine richtige Lobby. Ne? Keiner interessiert sich für die. Alle finden immer die ganzen Eichhörnchen total toll und irgendwelche anderen beliebten Tiere zum Kuscheln. Die sind auch toll. Aber vielen ist, glaube ich, nicht so richtig bewusst, wie wichtig auch diese ganzen kleineren, das Ungeziefer, ist ja auch immer so ein fieses Wort, ist. Und bei Regenwürmern...
Du hast nicht die geringste Ahnung, was für ein Riesendeckel du gerade bei mir aufmachst, thematisch. Also, weil diese kleinen Dinger.
Wir haben Zeit. Mach den Deckel auf.
Da brauchen wir aber auch viel Zeit. Also zum einen bei Regenwürmern ist es ja erstaunlich. Wir haben mal in Kanada was über Regenwürmer gemacht, in Kanada und Alaska da oben, wo Regenwürmer genau den gegenteiligen Effekt haben. Die sind von Anglern eingeschleppt worden. Die waren nach der letzten Eiszeit nicht mehr da. Und die Bodenökologie hat sich dort so zurechtgemendelt, dass sie eben ohne Regenwürmer wunderbar klarkommt. Und dort sind die eingeschleppten Regenwürmer eine Plage und machen die Ökologie kaputt und schaden den Wäldern. Bei uns hingegen sind Regenwürmer nicht nur Indikatoren für eine gesunde, für eine gute Bodenökologie, sondern sind enorm wichtig. Man muss sich ja mal klar machen, bei uns in einer einzigen Handvoll fruchtbarer Muttererde gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf diesem Planeten.
Das ist richtig abgefahren. Also das kann man sich nicht vorstellen, dass in so einem Kubikzentimeter, da kannst du ja 1000 Seiten zuschreiben, ja. Was in so einem kleinen Kubikzentimeter Erde ja, alles das, drin
du kannst, rumkreucht. Du kannst ein Forscherinnenleben damit verbringen, ja. Und du wirst nicht fertig, das garantiere ich dir. Und das Irre ist, diese kleinen Viecherchen, die machen auf diesem Planeten den Unterschied zwischen Leben und Tod. Also wenn du zum Mars fliegst als Astronautin und nimmst einen Blumentopf voll Marserde mit und bringst ihn zurück zur Erde, steckst einen Samen rein, stellst es in die Sonne, gießt es jeden Tag, wird ja nicht viel passieren. Also der Samen kann zwar keimen, weil das ja die Eigenenergie ist, aber der kann da drin nicht wachsen. Weil Marserde nur toter Staub ist.
Das kennen wir alle aus dem Grundschul-Bio-Unterricht, wenn man diese Böhnchen dann einmal ohne Licht, einmal mit Licht, einmal, so. Ne? Das ist so ähnlich.
Und was da passiert, diese Kleinstlebewesen verwandeln totes mineralisches Staubzeug in etwas, was lebt, worin wir Nahrung produzieren können, was CO2 speichert und dadurch unser Klima stabilisiert. Also wir hängen direkt davon ab. Und dann bist du bei Bodenökologie, das hört sich total langweilig an, spielt aber in dem Buch Ite zum Beispiel auch eine Riesenrolle, weil wir während unserer Recherchen eben auch drauf gestoßen sind, auf der Erde wird die Erde knapp. Das ist ein irrer Satz, aber es ist leider eine Wahrheit. Also bei uns zum Beispiel, so, auf der Erde haben wir ja nur so durchschnittlich 30 Zentimeter fruchtbare Erde, mehr nicht. Das heißt, wir haben gar nicht so viel Erde auf unserem Planeten. Und wenn man mal überlegt, auf wie viel man auf der Erde, auf wie viel Fläche man überhaupt Nahrungsmittel produzieren kann, wir haben ungefähr 5 Milliarden Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Ne? Ein kleinerer Teil davon ist Acker. Und wir können das nicht erweitern, weil dieser Planet besteht zum Großteil aus Ozeanen, aus Bergen, aus Gletschern, aus Wüsten. Also wir können diese Fläche nicht erhöhen. Und wenn man das mal runterrechnet, runterbricht, ich habe mir den Spaß mal gemacht, das mal auszurechnen, stell dich mal in die Mitte eines Fußballfeldes und dreh dich mal um, wenn du allein auf so einem Fußballfeld bist. Diese kleine Fläche, nur dieses Fußballfeld und noch deutlich weniger als das steht zur Verfügung, um dich zu ernähren. 5 Milliarden Hektar, 8 Milliarden Menschen. Also es gibt ganz wenig Fläche, um die Nahrung, die du in deinem Leben brauchst, überhaupt zu produzieren. Und jetzt wächst die Weltbevölkerung und die Fläche, der fruchtbare Boden wird immer weniger. Wir verlieren ungefähr 12 Millionen Hektar fruchtbaren Boden pro Jahr, weil wir eine sehr destruktive Form von Landwirtschaft betreiben. Also Bevölkerung wächst, Fläche nimmt ab und das Fußballfeld, auf dem du stehst, wird immer kleiner. Dann kannst du fühlen, für was für einem gigantischen Problem wir gerade stehen. Also
das wird in der Studie auch einmal in Zahlen festgemacht, dass alleine.
Was für eine Studie? Achso, ich liebe Studien. Was für eine Studie hast du ausgegraben?
Natürlich liebst du Studien. es ist ein Paper, was in der Nature Communications vergangene Woche veröffentlicht wurde, und da geht es darum, wie viel Regenwürmer eigentlich für unser Mittagessen oder unser Essen eigentlich verantwortlich sind. Und tatsächlich sind sie wohl für 6,5% der Getreideproduktion weltweit verantwortlich und 2,3%, wenn es um Hülsenfrüchte geht. Also das Essen auf unserem Teller, 140 Millionen Tonnen, um jetzt noch die letzte Zahl zu droppen, werden jährlich dank unseren Regenwürmern, die da irgendwo unten in der Erde sind, mitproduziert. Also sie sind nicht nur für die, wie du es eben in Alaska erzählt hast, für die Angel gut, um einen Fisch zu fangen, sondern sie sind auch unglaublich wichtig, hast du schon gesagt, ne? Pflanzenwachstum, Bodenstruktur. Und das ist echt traurig, dass man das weiß. Und was man aber nicht so richtig weiß, man geht immer noch davon aus, dass man viel zu wenig über diesen richtigen Einfluss der Würmer weiß. Man weiß, er ist unglaublich groß, der Einfluss. Und das ist nur eine Abschätzung, die in diesem Paper gemacht wurde. Aber man vermutet, dass es echt sehr, sehr riesig ist.
Also ja, das Würmer hat Charles Darwin war glaube ich, der Erste, der die Würmer, die bis dahin von den Landwirten oft als Schädlinge angesehen wurden, der die Bedeutung der Würmer erkannt und beschrieben hat.
Darwin war das?
Ja, Charles Darwin, der hat, soweit ich, wenn ich mich recht erinnere, hoffentlich erinnere ich mich richtig, sonst ist es sehr peinlich, aber ich glaube, der hat ein ganzes großes Buch über die Bedeutung der Würmer geschrieben.
Ja, Regenwürmer, auf jeden Fall wichtig. Ich weiß nicht, ob man an Thanksgiving auch den Regenwürmern dankt, aber das sollte man auf jeden Fall mal mehr. Ich finde es auch krass, wenn man sich überlegt, dass die ja irgendwie keine Zähne haben und die ziehen ja einfach so Blätter, die irgendwo runtergefallen sind, ziehen die ja einfach in den Boden rein und dann warten die da, dass das von den ganzen anderen Mikroorganismen, die ja auch wichtig sind, irgendwie zersetzt wird, damit es für sie ja so in mundgerechte Stücke zersetzt wird. Und dann futtern die das Ganze auf, dieses ganze verrottete Blattmaterial, und das wiederum wandeln sie dann in Dinge um, die für unser eigenes Futter und auch für natürlich das Futter von Nutztieren irgendwie sehr, sehr wichtig ist.
Ich würde das noch ein bisschen poetischer, hier vielleicht sogar biblischer beschreiben. Das ist
du
das
hast
Wunder
grad,
der
Bibel. Man sieht sich, du hast dir gerade die Lesebrille schon angezogen und möchtest
Nein, ich möchte kein Zitat droppen. Ich möchte, während ich rede über ein anderes Thema, möchte ich googeln, ob Charles Darwin wirklich dieses Regenwurmbuch geschrieben hat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Wunder der Wiederauferstehung, also eine Leiche, jetzt egal ob ein Mensch oder ein Tier oder eine Pflanze, die fällt auf den Boden und wird da zersetzt von den Kleinstlebewesen, von denen du gerade gesprochen hast. Mhm. Und Pilze sorgen dann dafür, dass diese Überreste, von denen du gerade gesprochen hast, wieder in ihre chemischen Bestandteile zerlegt werden. Und diese chemischen Bestandteile sind dann die Grundlage für neues Leben, das entsteht. Und über diesen Prozess wird aus totem Leben wieder lebendiges Leben. Und das ist für mich ja so, als jemand, der von Naturwissenschaft geflasht ist, deshalb brauche ich keine Religion, deshalb glaube ich nicht an Gott, weil ich finde, dass diese Natur so fantastisch ist. Also für mich sind solche Zusammenhänge tatsächlich irgendwas Spirituelles. Also ich meine, du schmeißt was Totes irgendwo hin und daraus wird wieder was Lebendiges. Wow.
Ja, also das wusste ich schon von Mufasa, wenn du mich so fragst. Kennst du Mufasa?
Nee, kenne ich nicht.
Von König der Löwen, der Papa von Simba. Der hat das auch gesagt, dass alles da draußen, dass das Tote wieder zu Lebendigem wird. Also das war da schon sehr gut. Das haben wir schon als Kinder sozusagen, also meine Generation auf jeden Fall gelernt.
Ich kann jetzt hier ein bisschen Google-Klugscheißerei beisteuern. Tatsächlich 1881 geschrieben, ein Buch von Charles Darwin, Titel Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer. Na, der alte Darwin, der hat es drauf gehabt. Nicht nur Evolution, sondern auch der Wurm.
Ja, aber das scheint immer noch nicht so sehr angekommen zu sein. Ich weiß nicht, inwieweit das Pestizide oder so.
Da musst du dich locker machen. Ich war mal auf dem Kongress der Flacherdler in den USA. Also
nein,
es sind
echt?
Viele Erkenntnisse. Ja, es gibt viele Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die noch nicht angekommen sind. Oder was ich auch sehr skurril fand, durch einen wirklich absurden Zufall, ich weiß gar nicht mehr, von wo ich wieder nach Hause geflogen bin, von der Expedition, saß ich im Flugzeug plötzlich auf einem Interkontinentalflug neben Ranga Yogeshwar. Mhm. Also, ne?
Und der Ranga.
Wir zwei saßen da so und dann kommt irgendwie der Steward der Airline zu uns und sagt, Mensch, der Kapitän weiß, dass ihr an Bord seid, wollt ihr mal nach vorne kommen ins Cockpit? Und dann sitzen wir da und dann guckt uns der Kapitän und sagt, ja, wenn ich sie beide mal hier habe, also jetzt seien Sie doch mal ehrlich, das mit dem Klimawandel, das stimmt doch nicht, oder? Das ist krass.
Aber das war nicht der Pilot, das war nicht der,
das war der Pilot. Ja. Nein, das war der Typ, der das Flugzeug steuert. Und Ranga und ich guckten uns auch so an und ich fragte mich, wenn er auch an anderen physikalischen Tatsachen so zweifelt, dann ist er vielleicht nicht der richtige Mann, um ein Flugzeug zu fliegen,
ja,
wegen Aerodynamik und Flugphysik und so. Aber egal, wir sind heil angekommen. Aber daran sieht man, dass es wirklich noch erschreckend viele Menschen in allen Ecken der Gesellschaft gibt, die ganz offensichtliche und alte wissenschaftliche Erkenntnisse einfach nicht zur Kenntnis nehmen können oder es nicht wollen.
Aber daran arbeiten wir ja, Dirk, oder? Also das ist doch unsere Berufung, unser Schicksal,
ja,
dass wir die Leute ein bisschen, also gerade die auch noch irgendwie nochmal abholen wollen.
Ranga hat auf dem Weg zurück zu unseren Sitzen den weisen Satz gesagt, wir haben versagt.
Hoffentlich ist es nicht der letzte Flug. Hoffentlich ist es kein Flacherdler, der das Flugzeug fliegt, weil dann wird die Route auch noch sehr spannend werden.
Dann wird die Route spannend. Das Blöde ist ja, dass das Anerkennen wissenschaftlicher Erkenntnisse ist ja dann keine naturwissenschaftliche Frage mehr, sondern eher eine der Psychologie. Und da wird es dann wirklich kompliziert.
Ja, aber da kann man auch nicht mehr so viel machen, ne?
Ich zumindest nicht.
Also, um nochmal zu Böden Ökologie zu kommen. Was hast du eben gesagt? Das Regenwürmer warst du da in der Arktis oder in der Antarktis?
In Kanada. Also man muss sich da vorstellen, die dichten Wälder im ganzen Norden des nordamerikanischen Kontinents. Die letzte Eiszeit, als die Gletscher darüber gerollt sind, haben sie die Regenwürmer, haben sie die Wurmbewohner des Bodens irgendwie platt gemacht und dann sind die abgeschmolzen und dann hat sich ein Wald entwickelt, eben ohne Regenwürmer. Die ganze Bodenökologie, also das Biom, die Fauna in diesem Boden, funktioniert ganz wunderbar ohne Regenwürmer. Und jetzt haben Angler, Lachsangler, Touristen da Würmer eben fallen lassen, die sie beim Angeln übrig hatten. Die verbreiten sich da jetzt und die bringen die ganze Ökologie durcheinander. Und wenn du mit dem Hubschrauber über diese Wälder fliegst, kannst du das wirklich sehen. Da, wo es Regenwürmer gibt, sind die Bäume kleiner, das Laub schwächer und es geht den Wäldern schlechter. Also so ist Natur eben auch. Es ist komplex und nur weil das eine an der Stelle richtig ist, kann das woanders auch falsch sein.
Ja, jeder hat halt seine Nische, ne? Also in diesem Paper sehe ich auch gerade, dass irgendwie die Regenwurmdichte so ein bisschen im Vergleich zum Ackerbau, ja okay, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Ackerbau in Kanada ist, aber da groß. Oben sieht es sehr, ja, aber auf jeden Fall ja, sehr regenwurmarm und dann anscheinend auch zu Recht, ne? Wie du es gerade
ja,
sagst.
Eigentlich sollte es da gar keine geben, ja. Aber so ist das halt. Also eine gute Sache kann woanders schlecht sein, das, oder auch zeitlich betrachtet woanders sein. Das ist so ähnlich wie, weißt du, ein Bier auf einer Party ist eine feine Sache, zum Frühstück ist es eher schlecht.
Ich habe noch eine andere sehr schöne, ja, noch eine sehr schöne Entdeckung in einem Forschungsartikel in der African Journal of Herpetology. Weißt du, wie ein Krokodil macht, Dirk? Du hast doch schon mal mit Krokodilen...
Ja, so. Die Kleinen, bevor sie schlüpfen. Also Krokodile kommunizieren ja auch und die synchronisieren, so viel ich weiß, auch das Schlüpfen aus den Eiern. Und die haben dann dieses lustige Geräusch, die Kleinen, das kann man hören. Also wenn man den Kopf auf den Sand legt, wenn man weiß, da ist ein Nest, kurz vorm Schlüpfen, dann hört man, wie die kleinen Krokodile sich schon was zurufen. Das mit dem Ohr auf dem Sand ist aber blöd, weil viele Krokodilmamas auch so ein bisschen Nestbewachung betreiben. Und mit dem Ohr auf dem Sand ist man immer gut beraten, wenn man noch jemanden dabei hat, der ein bisschen guckt, was Krokmama gerade macht.
Ja, weil die Viecher sind schnell, ne? und ja, groß. Ja, die sind
verdammt schnell.
Ich fand es ganz witzig, weil das Krokodil, um das es in dem Artikel geht, das ist ein afrikanisches Zwergkrokodil oder auch Stumpfkrokodil genannt. Und ich habe dann einmal kurz noch geguckt bei Wikipedia wegen dem Bild und so. Und da stand, das Stumpfkrokodil kann bis zu 190 Zentimeter lang werden und gehört damit zu den kleineren Krokodilarten. 190 Zentimeter kleinere Krokodilart. Fand ich einen ganz, ganz guten Fact.
Ja, guck mal,
Fact.
Ich bin 1,85, dann gehöre ich zu den ganz kleinen Krokodilarten.
Ja, genau, wenn du dich hinlegst, dann bist du noch ein bisschen kleiner als die kleineren Krokodilarten. Finde ich super. Und dieses afrikanische Zwergkrokodil, also oder dieses Stumpfkrokodil, was da in diesem Forschungsartikel sich angeschaut wurde, das war eine Forschungsgruppe aus Großbritannien und aus Polen, die haben sich irgendwie zusammengetan, die haben so ein Audio-Recording genutzt, um die Rufe von wilden Krokodilen, wilden Mini-Krokodilen, sage ich es jetzt mal, aufzunehmen, also schon Erwachsene, haben die gesammelt und dann auch mit den Krokodilen verglichen, die so in Gefangenheit haben und in Gefangenschaft haben und wollten dann mal so ein bisschen gucken, gibt es da, kann man das so zuordnen, kann man das so einteilen? Und die haben gesehen, es gibt welche, die machen eher so kurze Drum-Geräusche, also vielleicht ist das wirklich so ein Klacken, es klang jetzt eben auch so ein bisschen wie ein Klacken, was du da hattest, so ähnlich, aber das war ja von den...
Ja, ich bin jetzt als Krokodilimitator wahrscheinlich auch echt ein Ausfall, aber ich habe es versucht.
Ich glaube, du kannst genug andere Sachen, deswegen passt das. Aber es gab auch so höherfrequente und die klingen wie ein Muhen, wie von einer Kuh.
Echt wahr?
Ja, also ein Mu, ein Krokodilmuhen. Ich versuche es dir mal hier gerade abzuspielen.
Ja, hast du einen Soundfall?
Ja.
Das ist seltsam. Das klingt wirklich seltsam.
Es klingt vor allem, also es ist ja unter Wasser aufgenommen und man hört dann auf einmal dieses so ganz laut und ich dachte irgendwie, wenn das auch so kleinere Tiere, also kleiner im Vergleich sind, müsste es vielleicht eher so ein bisschen höher sein, aber ja, es ist so ein Mu. Also
ja, hört ein bisschen so an, wie ein kleines Krokodil, das die Walsprache erlernt hat.
Ja, stimmt. Vielleicht ist es so ein Walisch. Vielleicht ist es einfach ein,
ja, Walisch.
Ein mehrsprachiges Krokodil. Was,
ja, vielleicht ist es, warum soll es das nicht geben?
Klar.
Ein multilinguales Zwergkrokodil.
Genau, vielleicht hat es mal einen Austausch gemacht.
Die Welt ist bunt.
Ne? Hat man irgendwie
dir
so
ist klar, dass wir gerade völlig vom Weg abkommen, dieses Gesprächs.
Also du bist ja neu hier. Das gehört dazu hier bei Fakta.
Okay, alles klar.
Manchmal kommen wir ein bisschen vom Weg ab. Aber ich finde es super, dass so Krokodile, also dass das auch eine Methode ist, um auch so Krokodile finden zu können. Weil ist vielleicht ja nicht so leicht. Krokodile werden ja wahrscheinlich nicht so gerne gefunden. Schon gar nicht von Menschen. Also welche Tiere werden schon gerne von Menschen gefunden? Und wenn man aber weiß, welche Sounds so von denen ausgehen, dann ist es vielleicht auch leichter, die aufzufinden, wenn man die richtige Audiotechnik hat. Ne?
Ja, und also, wenn man ungewollt mit denen zusammentrifft, ist das manchmal schon furchteinflößend. Ich erinnere mich gerade, also darf ich mal so ein bisschen den Onkel, der von
bitte,
früher erzählt,
bitte,
geben?
Bitte, bitte, bitte.
Also wir waren in Sri Lanka und da gibt es das Phänomen, dass dass es so heiß wird im Sommer, dass die Flüsse sehr viel kleiner werden und viele Wasserlöcher austrocknen. Und die Krokodile haben dann, das wussten wir natürlich vorher, das haben wir recherchiert, die Krokodile graben dann lange Gänge in die Böschung, die dann frei liegen, der Flüsse, und ziehen sich in der heißen Jahreszeit in diese Höhlen zurück und machen so eine Art Sommerschlaf. Also die fahren ihren ganzen Kreislauf runter, fressen fast nichts mehr oder gar nichts mehr und liegen Wochen, Monate lang da drin und überdauern so die trockene und heiße Zeit. Und um zu zeigen, ich war mit dem Krokodilforscher und unserem Team da und meiner Frau. Und meine Frau hat mich natürlich wie immer da reingeschickt in dieses Loch. Und der Krokodilforscher sagte, ja, kannst du mal reinkriechen, dann siehst du, wie tief das ist. Und keiner ahnte, dass am Ende dieses Baus noch ein Krokodil hockt.
Oh Gott. Oh Gott.
Und dieser Bau ist so eng. Also man muss sich diese Situation vorstellen. Der Bau ist dann ja so eng, dass man die Arme so ganz gepresst nur am Körper hat. Also man steckt wie so ein Zäpfchen in diesem Krokodilbaugang drin und plötzlich kommt von vorne so ein Maul auf dich zu. Das war so ein Moment, an den ich mich sehr ungern, aber häufig zurückerinnere.
Mhm. Im Nachhinein?
Krokodile, ja.
Im Nachhinein
eine schöne Geschichte. Ja. Aber in dem Moment war es echt blöd.
Also mein Lieblingskrokodil-Fact, den ich auch erst seit einer Woche weiß, ist, dass, also es sind jetzt keine Krokodile, sondern Alligatoren. Es ist ja so ein bisschen ähnlich, ich bin jetzt gar nicht sicher. Aber Alligatoren...
It's one family.
Ja, sehen sich zumindest sehr ähnlich, sage ich mal so. Und Alligatoren...
Ja, ja. Vier Beine, Zähne und so, das
ja,
ist...
Ja, genau. Grimmige Schnauze, muss irgendwie dazu gehören. Und Alligatoren halten auch so eine Art Winterschlaf, wenn die in so Seen oder Flüssen sind, die zufrieren und dann gehen die mit ihrer Schnauze an die Wasseroberfläche, wenn der See noch nicht oder das Gewässer noch nicht zugefroren ist, Und dann friert, und dann kommt auch, ne, Kreislauf runterfahren und so weiter, und dann friert dieses Gewässer zu und deren Schnauze guckt noch aus dem Wasser raus.
Nein.
Das muss ganz gruselig aussehen, weil...
Wo ist das? Da will ich sofort hin.
Das muss irgendwo in North Carolina oder irgendwo in den, ja, irgendeinem USA-Staat sein, aber du kannst da wirklich...
Alles klar, finde ich raus.
Ja, also Google ist
mein
mal,
Beruf, sowas rauszufinden.
Es ist unglaublich. Stell dir vor, du gehst irgendwo spazieren und siehst so, ah, wie schön, so ein eingefrorener Fluss oder ein eingefrorener See. Und dann siehst du so eine, es sieht ja auch nicht direkt aus wie ein Krokodil, ne, irgendwie als so eine Monsterschnauze, die da so ein bisschen rausguckt aus diesem Eis und denkst so, was ist das? Und das willst du bestimmt nicht wecken. So. Also einfach die Schnauze guckt raus, damit die noch atmen können.
Ja, würde ich mit Körperfarbe rot anmalen und dann hat man im nächsten Jahr Karnevalskrocks.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Schlusssatz gewesen. Also, ja, Dirk, es ist eine Freude, dass du hier warst. Du bist immer herzlich eingeladen, über Krokodile zu sprechen und all die anderen Tiere.
Sehr Be careful what you wish for. Ja, also wenn du sagst, ich bin immer eingeladen, dann komme ich jetzt jedes Mal.
Sehr schön, sehr schön. Ist so aufgeschrieben hier an die Redaktion. Bitte einmal notieren, Dirk Steffens bleibt. Und ja, dein neues Buch, ganz viel Erfolg damit. Eat It. Da werden keine Krokodile gegessen.
Nein, werden keine Krokodile gegessen, aber Heuschrecken und Maden,
oh, ja,
und neue Bewirtschaftungsformen. Und verdammt nochmal, wir müssen und wollen die Welt retten.
Ja, hatten wir auch schon ganz oft bei Fakt ab hier im Podcast. Wie schön es wäre, wenn wir doch alle mehr Heuschrecken essen würden.
Ja, finde ich ja übrigens nicht, weil Essen, ich habe die zwar schon oft gegessen, Geschmack ist okay und so, aber was man bei diesen Diskussionen oft vergisst, also man darf ja nicht mit dem Rechenschieber denken, wie bei Klimadebatten auch. Du bist böse, weil du fliegst, du bist böse, weil du Katzenvideos streamst, du bist böse, was weiß ich. Wer so argumentiert, denkt nicht, sondern rechnet nur. Und auch beim Essen ist es ja zum Beispiel so, dass es ja nicht nur darum geht, jemanden mechanisch, physisch satt zu machen, sondern Essen ist Kultur. Essen ist Tradition. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt esst mal mehr Insekten. In einem Land, in dem das überhaupt keine Tradition hat. Viel interessanter finde ich, das beschreiben wir in dem Buch übrigens auch, dass es inzwischen die Idee gibt, dass man Fliegen und Maden züchtet. Die fressen unsere organischen Abfälle und viele andere organische Abfälle aus Industrie und Landwirtschaft. Und dann kann man diese Maden trocknen und dem Tierfutter beimengen, dann muss man keine Regenwälder mehr in Brasilien abholzen, um Soja anzubauen. Also man hat dann auch wieder proteinreiches Futter, aber ohne Regenwald zu zerstören. Und wir können weiter ganz normale Bratwurst essen. Aber in der Tierzucht sind die Insekten verwendet worden. Ich finde sowas viel plausibler, als zu sagen, an der Frittenbude kann ich mir jetzt keine Currywurst mehr bestellen, sondern nur noch einen Heuschreckenburger. Ich glaube, dass da die Reaktanz, die soziale Reaktanz zu groß ist, um schnelle Erfolge zu erzielen.
Ich finde es aber, also ich fand es sehr, sehr spannend überhaupt, also klar, es ist Kultur und so, aber ich finde es auch sehr, sehr spannend zu gucken, was essen denn die anderen Nationen so? Ich meine, mittlerweile, es gibt natürlich kulturelles Essen bei uns, aber es gibt natürlich auch alles andere gerade hier, ne? Wir essen ja mittlerweile gar nicht mehr nur Deutsch, sondern wir essen sehr viel, ja, sehr viel internationaler, was ich mega cool finde. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, wie viele Firmen versuchen, das mit den Insekten irgendwie, also ich habe schon mal irgendwie so Heuschrecken gegessen, so mit Barbecue-Geschmack oder die dann irgendwie die Geschmacksrichtung haben, griechische Kräuter oder sowas. Ich finde das sehr, sehr spannend und bin da sehr offen, aber ja, das stimmt schon, den Heuschreckenburger ist vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht so als Snack, so als Popcorn-Ersatz.
Ja, und das persönliche kulinarische Abenteuer ist ja auch was ganz anderes, als zu sagen, liebe Leute, wir müssen in der Breite, in der Menge mehr Insekten essen. Und keiner hat Lust, sich vorschreiben zu lassen, was er oder sie essen soll.
Nee, also, das haben
das
wir schon ja alle
nicht
durch.
Ich möchte es auch selber entscheiden. Das haben wir alle schon durch, das wollen wir nicht mehr. Und deshalb muss man da klügere Wege gehen. Und um solche Sachen geht es halt auch in dem Buch, dass wir mal versuchen, Lösungen zu finden, die man auch mitgehen kann und vor allen Dingen ideologiefrei und nicht glauben, man hätte mit irgendwas recht, sondern immer nur vorschlagen und anerkennen, dass man einfach auch anderer Meinung sein kann.
Lösungen anbieten, aber wo es keine alternativen Argumente gibt, ist, dass wir dein Buch lesen sollen und
ja, da gibt es natürlich...
Da gibt es nichts zu sagen. Also,
da, ne, ich weiß, Argumente, wo dein Haus wohnt. Wenn du es nicht liest, dann gibt es Ärger.
Ja. Sehr gut. Gutes Schlusswort. Danke, dass du da warst, Dirk.
Und, sehr gerne. Großer Spaß.
Wir hören uns alle nächste Woche wieder bei Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft. Danke euch. Tschüss.
Ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König. Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm.
Das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte: Ich habe hier gerade was gesehen, ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
Getroffen sind die Nord Stream Pipelines. Gefunden werden 4 Lecks.
Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten
sich. Die schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein 4. Leck an den beiden Nord Stream Pipelines entdeckt.
Wer könnte das dann tatsächlich gemacht haben?
If Russia invades,
es müssen die Amerikaner gewesen sein.
There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
Die anderen sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein.
Reporterinnen und Reporter der ARD, von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden, wer sprengte die Nord Stream Pipelines?
Tatort Ostsee. Jetzt abonnieren, damit ihr keine der 5 Folgen verpasst.